Liebe Freunde, vermutlich haben wir alle einen gemeinsamen Feind, zumindest unter den Hausmännern und Hausfrauen unter euch. Dieser gemeinsame Feind heißt Staub. Denn überall, wo wir wohnen, sammelt er sich irgendwann an und in den hintersten Winkel, wo man gar nicht nachschaut, da sieht man ihn gar nicht so. Auf den basic Gang, da ist er auch immer wieder mal zu sehen. Und die besten Hausfrauen und Hausmänner sind die, die ihn auch entfernen. Denn im Staub haben wir den Kampf angesagt. Den Staub, den wollen wir nicht haben. Den Staub, den versuchen wir möglichst schnell loszuwerden. Und ich glaube, dass dieser Staub, der etwas Lästiges ist, etwas mit dem zu tun hat, was wir heute am Aschermittwoch begehen. Da steht ja auch der Staub im Mittelpunkt. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Mit diesen Worten wird uns das Aschenkreuz aufgelegt. Der Staub, der ist ganz ähnlich wie der Tod, den wollen wir loswerden. Staub ist das Symbol für den Zerfall, für das, was dann letztlich noch von uns übrig bleibt. Der Mensch, so heißt es mal, ist wie die Blume des Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Wir alle gehen letztlich irgendwie und immer dem Tod entgegen. Und genau das versucht der Aschermittwoch auf sehr, sehr eindrucksvolle Weise deutlich zu machen. Der Tod, das ist das große Tabuthema in unserer Gesellschaft. Von dem will man nichts wissen. Den will man loswerden, dieses Thema wie den Staub. Der soll am besten gar nicht auftauchen. Und wenn er auftaucht, soll er sofort weggeschafft werden. Aber Christen tun, glaube ich, am Aschermittwoch genau das. Sie nehmen ganz bewusst den Tod in den Blick. Sie nehmen ihre Vergänglichkeit in den Blick, weil sie wissen, dass das Ende letztlich nicht der Staub ist, mit dem wir uns bezeichnen, sondern dass das Ende letztlich Gott ist. Heute am Aschermittwoch vergewissern wir uns und machen uns wieder klar, dass der Mensch Gott braucht. Manchmal glaubt der Mensch, dass er Gott nicht braucht, weil er so groß ist und alles machen kann und alles schaffen kann und so und alles hat und den ganzen Konsum hat und alles. Aber spätestens im Angesicht des Todes weiß jeder intuitiv, wenn es jetzt weitergehen soll, ich brauche ihn, ich brauche Gott. Der Mensch braucht Gott wegen seiner Vergänglichkeit. Er ist mit Haut und Haar diesem Gott ausgeliefert. Und der Mensch braucht Gott nicht nur wegen seiner Vergänglichkeit, sondern auch beim Sterben. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass heute ein Dammbruch geschehen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat heute die Sterbehilfe möglich gemacht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass jeder ein Recht auf den Suizid letztlich haben muss, weil das ein Persönlichkeitsrecht sei. Und jeder selber die Möglichkeit haben muss zu entscheiden, wann er sein Leben beendet, wann er Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Ich verstehe die Ärzte, die da manchmal in eine Gewissensnotsituation kommen. Aber ich verstehe nicht, dass wir unsere Kultur des Lebens, die wir so mühsam erkämpft haben und verteidigt haben, jetzt zugunsten einer Kultur des Todes aufgeben. Und wo ja irgendwo dann für die älteren Leute der Eindruck entsteht, wenn sie nichts mehr leisten können, wenn sie nur noch Pflegefall sind und jemand anderem zur Last fallen, das ist ein großes Thema bei den älteren Leuten, dass die dann letztlich doch irgendwie sich genötigt fühlen, diese Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, um nicht länger irgendjemand zur Last zu fallen. Wir brauchen Gott nicht nur wegen von unserer Vergänglichkeit, nicht nur beim Sterben, sondern wir brauchen ihn wegen dieser Kultur des Lebens, die wir versuchen, auch nach diesem Urteil hochzuhalten. Dass selbst dann, wenn ein Mensch nichts mehr leisten kann, wenn er nur noch da liegt und ein Pflegefall ist, dass er die gleiche Würde hat wie einer, der eben viel leisten kann und dass wir nie und nimmer und selbst ich selber nicht entscheiden darf, wann ich mein Leben beende. Ich habe nicht entschieden, dass ich geboren wurde. Das war ein anderer. Und deswegen kann ich auch nicht entscheiden, wann ich sterbe. Auch das liegt in der Hand eines anderen. Wir sind dazu da, dass wir Menschen beim Sterben begleiten. Aber nicht durch meine Hand soll jemand sterben, sondern an meiner Hand. Das ist Würde. Bischof Hämmerle, der war Bischof von Aachen, war ein Meister des Satzverdrehens. Und er bringt es auf den Punkt. Er sagt im Blick auf den Aschermittwoch: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Sagt er, es gilt auch andersherum. Bedenke, Staub, dass du Mensch bist und zu Gott zurückkehrst. Bedenke, du Häufchen Staub, Florian, was von dir mal übrig bleibt, dass du ein Mensch bist, dass du von Gott als Mensch gewollt bist und dass du trotz deines Zerfalls und Staubes zu Gott zurückkehrst. Im zweiten Schöpfungsbericht wird es wunderbar beschrieben, wie der Mensch aus Ackerboden, aus Adama gemacht wird und zum Adam, zum Menschen wird und ihm dann dieser göttliche Lebensatem eingehaucht wird, dass er ein lebendiges Wesen ist. Und am Ende seines Lebens kehrt dieser Mensch mit der Neshama, mit dem Atem Gottes, zum Erdboden zurück, kann aber im Lauf seines Lebens, und darum geht es in unserem Leben, zu Gott zurückkehren. Durch Umkehr, das ist der wichtigste Aufruf Jesu am Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Durch Umkehr, die wir jetzt besonders in der Fastenzeit in den Blick nehmen, können wir immer wieder zu Gott zurückkehren. Stell dir das mal vor, es gibt keinen Punkt, keine Situation, nichts und niemand auf der Erde, der mich davon abhalten könnte, jederzeit zu Gott zurückzukehren. Der ist nicht einfach irgendwie fertig mit mir, wenn ich irgendwo was Böses angestellt habe und dass er sagt, der hat jetzt seine Chance vertan. Es gibt immer und überall, zu jedem Zeitpunkt, überall auf der Welt, für jeden Menschen die Möglichkeit, dass er zu Gott zurückkehren kann. Für uns Katholiken natürlich ganz besonders durch eine gute Beichte, die in der Fastenzeit uns ganz besonders ins Herz gelegt ist. Ich kann aber auch zu Gott zurückkehren durch Fasten. Jeder von uns hat irgendwie einen Fastenvorsatz sich vorgenommen. Wir werden morgen uns gegenseitig noch Fastenvorsätze geben, von denen wir glauben, dass es dem anderen gut tut, aber nicht um ihn in die Pfanne zu hauen, sondern um ihm die Möglichkeit zu geben, eine intensivere Beziehung zu Gott wieder zu pflegen. Denn die Zeit, die mir durch das Fasten gewonnen wird, indem ich aufs Fernsehen verzichte, indem ich aufs Handy verzichte, indem ich auf Social Media verzichte, indem ich darauf verzichte, alle 5 Minuten zum Süßigkeitenschrank zu laufen und mir eine Schokolade zu holen. Die Zeit, die soll mir zur Verfügung stehen, damit ich Gott in mein Leben holen kann. Das ist Fasten. Darum geht es beim Fasten letztlich. Und ich kann zu Gott zurückkehren durch die Verborgenheit meines Tuns. Ein ganz schöner Gedanke. Gott ist immer im Verborgenen. Er ist da. Aber ich sehe ihn nicht sofort, aber er ist trotzdem da, weil er im Verborgenen ist. Und er sieht auch eben das, was ich im Verborgenen tue. Ein echter Jünger Jesu zeigt sich darin, was er im Verborgenen tut und nicht, was er vor aller Augen tut, was er im Verborgenen tut. Wie er da versucht, die Freundschaft mit Gott zu pflegen, wie er da versucht, für andere zu beten und so weiter. Die Verborgenheit meines Tuns führt zum Lohn, sagt das Evangelium, und damit zur Heiligkeit. Und deswegen glaube ich, dass die Fastenzeit eben nicht nur 40 Tage ohne ist, ohne Alkohol, ohne Süßigkeiten und so, sondern vor allen Dingen eine Zeit 40 Tage mit. 40 Tage mit Gott, 40 Tage mit Jesus, mit der Kirche. Mit der Motivation, Gott wieder in mein Leben zu holen und ihn zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Der Verzicht soll Räume schaffen für die Begegnung mit Gott, mit dem dreifaltigen Gott. Und vielleicht hilft der Gedanke, der an manchen Sakristeien angebracht ist, wenn ein Priester sich vorbereitet, um die Messe zu feiern, dann steht da manchmal in lateinischen Wörtern da, ut prima, ut ultima, ut unica, steht manchmal in der Sakristei. Will dem Priester sagen, feiere die Messe so, als sei es deine erste, als sei es deine letzte und deine einzige. Und da ist echt was dran. Also wie viel Routine schleicht sich da manchmal ein, wenn wir zur Messe kommen. Feier die Messe doch mal so, als ob es deine erste wäre und deine letzte in diesem Leben und deine einzige. Man feiert die Messe anders, weil man sich ganz automatisch mit seinem ganzen Leben auf Gott ausstreckt, der ja der Inhalt jeder Messfeier ist. Und vielleicht ein anderer Tipp, den Mutter Teresa mal gegeben hat. Sie sagt, lass nie zu, dass jemand, der zu dir kommt, nach dieser Begegnung mit dir nicht glücklicher ist. Das ist eine Riesen-Challenge. Aber was dahinter steckt, ist genau das, wenn jemand kommt und bin ich noch so voll im Kopf und so weiter, das klappt bei mir oft nicht. Aber diesen Menschen irgendwie wertzuschätzen, anzunehmen und alles, was momentan halt in meiner Macht steht, zu versuchen, dass er vielleicht mit einem besseren Gefühl, mit einem Lächeln irgendwie von mir wieder weggeht. Es haut 99 Mal nicht hin, aber einmal denke ich vielleicht dran und dann hat das wiederum seinen Wert. Also wenn wir jetzt die Asche empfangen, die Asche aufgelegt bekommen, dann versuchen wir das einfach in dieser doppelten Haltung zu tun. Auf der einen Seite die Vergewisserung, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren, Vergänglichkeit meines Lebens und gleichzeitig aber das Wissen um die Unsterblichkeit meines Lebens und meiner Seele. Bedenke Staub, dass du Mensch bist und zu Gott zurückkehrst. Amen.